Der Buddhismus wird konstruiert als etwas, was mit der Christ, was zwar eine Religion ist, eigentlich, wie man heute sagt, aber im 19. Jahrhundert wird der Buddhismus als Weltanschauung, als Philosophie und auf jeden Fall als Alternative oder Antilegitimationswissen gegen die jüdisch-christliche Tradition und die Metaphysik derselben, die bekanntlich griechisch ist, konstruiert. Den Antisemitismus, der in der Buddhismusrezeption versteckt ist, der ist eigentlich wird in der letzten Zeit erst sehr deutlich benannt. Faktum ist, Schopenhauer, der Urheber der Asienvorliebe von vielen Generationen, hat sich ganz klar geäußert, es handelt sich hier um indische Urweisheit, die nicht von den Begebenheiten in Galiläa verdrängt worden ist, sondern jetzt nach Europa zurückströmt. Er wartet auf eine Zeit, da Europa von allen jüdischen Mythologien gereinigt sein wird, um die heiligen Religionen der Heimat Indien zu erhalten und ähnliches mehr. Das führt dann dazu, dass man annimmt, dass das Christentum aus Indien kommt, weil dort sozusagen seine wahre Heimat wäre und der Rest wäre eigentlich nur jüdische Verirrung. Fußnote, eine Haltung oder ein Thema, das Sie immer wieder finden, Jesus kam aus Indien, ist vor kurzem erst als Buch erschienen und wird von vielen Leuten gern gelesen. Die Bücher, in denen christliche Theologen nachdrücklich zeigen, dass das Christentum ohne das Judentum überhaupt nicht denkbar ist und ein guter Teil der christlichen Tradition jüdischer Herkunft ist oder jüdisch ist, die liest man weniger gern. Das heißt, diese ganze Schiene von Rezeptionsgeschichte läuft einfach nach wie vor weiter. Dazu kommt noch ein anderes Motiv, das Motiv einer ganz grundsätzlichen Kulturkritik. Und auch hier dient der Buddhismus als alternatives Legitimationssystem. Etwas, das wir auch immer noch beobachten können. Wobei das eine Verwerfung hat sozusagen. Man muss das ansiedeln, die ganze Diskussion im England der ersten Industrialisierungswelle in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Da gibt es eine Diskussion, die angefacht wird, wo ein Religionswissenschaftler und Philosoph auftritt und sagt, also man müsste doch endlich sehen, dass das hebräische Denken, das nur am Handeln interessiert ist, wieder dem griechischen Denken Platz macht, das am interessefreien Schauen interessiert ist. Das ist eine Diskussion, die damals läuft, und in dieser Diskussion formuliert dann der deutsche, aber in England ansässige Indologe Friedrich Max Müller, einer der bedeutendsten Indologen überhaupt, formuliert dann seine Unterscheidung zwischen prophetischen und mystischen Religionen. Der Ausgangspunkt dafür ist, dass er zunächst einmal von den Sprachfamilien ausgeht, dass er sagt, es gibt die semitische Sprachfamilie und es gibt die indoarischen Sprachfamilien. Und dann sagt er, entsprechend gibt es auch Religionen in Sprachfamilien, entsprechend, das sind die prophetischen Religionen und das sind die mystischen Religionen. Die prophetischen Religionen sind die semitischen und die mystischen Religionen sind die indoarischen Religionen. Und eigentlich ist sozusagen das, was die wirkliche Religiosität ausmacht, oder das, was erstrebenswert ist, sind die indoarischen Religionen, weil die würden die Natur als etwas anderes zeigen als Rohstoffe für Produktion, sondern hier wäre die Natur eben Offenbarung des Göttlichen, während in den prophetischen Religionen immer nur die Texte zu lesen sind. Das Ganze ist ganz deutlich eine utopische Vorstellung, die sich gegen die Industrialisierungswelle im England des 19. Jahrhunderts richtet, aber in dieser Unterscheidung prophetische Religion, mystische Religion bis heute den Diskurs bestimmt, und zwar eigentlich sinnloserweise, weil wenn Sie die beiden Traditionen genau anschauen, sowohl die jüdisch-christliche als auch die indische oder indisch-chinesische oder wie auch immer Sie das jetzt legen wollen, werden Sie sehen, prophetische und mystische Elemente gibt es in beiden, bei näherer Betrachtung, unvoreingenommen. Aber solche Labels bleiben kleben. Und dahinter steht, und das ist eben auch nicht zu unterschätzen, einerseits ein ausgesprochener Antisemitismus, den man wahrscheinlich dem Friedrich Max Müller nicht nachsagen kann, aber manchen anderen. Und zum Zweiten auch ein absoluter kolonialer Hochmut. Denn in dieser Konstellation wird nicht der Hinduismus als das Interessante konstruiert, sondern der Buddhismus als die eigentliche Alternative. Deswegen, weil man natürlich mit dem Hinduismus als in Indien als Kolonialmacht unmittelbar zu tun hat und einfach sieht, wie das dazugeht. Da gibt es also diese Priester und da gibt es die Opfer und da gibt es irgendwelche merkwürdigen bunten Götter und eine ganz bizarre Welt und irgendwas, was ausschaut wie Aberglauben und so weiter und so fort. Während der Buddhismus in Indien ja seit dem Einfall der Mogulen endgültig ausgestorben ist, also seit dem 13. Jahrhundert, und man jetzt den Buddhismus als reinen Buddhismus anhand der Texte rekonstruiert hat und sagt, okay, das schaut jetzt so aus wie die griechische Antike. Also der wird praktisch als klassisches Produkt stilisiert, als reiner Buddhismus, und wird, das kann man aus den frühen Texten sehen, dann auch ausgestattet mit der Einteilung, dass es hier ein komplettes philosophisches und psychologisches System gibt, das auf Vernunft beruht und auch auf ethischer Disziplin, statt eben wie der Hinduismus auf Aberglauben, Ritual und Priesterherrschaft. Hängt damit zusammen, dass in England auch allein die Vorstellung, dass die Engländer verwandt sein könnten mit den Indern, was sie aufgrund der Sprache wären, allein das schon Proteste ausgelöst hat, weil man mit solchen Leuten nicht verwandt sein will. Also es kommen da eine ganze Menge Verwerfungen zustande. Was man unter dem Strich sagen kann in Sachen Interkulturalität ist, dass in dieser Situation etwas Merkwürdiges passiert. Man borgt, nachdem das eigene Legitimationswissen zerbricht und offenkundig nicht ausreicht, um bestimmte gravierende Fragen wie die Frage nach dem Sinn des Lebens und die Frage nach dem Tod zu beantworten, man diese Fragen aber im Buddhismus beantwortet findet, borgt man sich, und zwar in einer Weise, wie das, wenn man nur die Texte liest oder nur bestimmte Texte liest, muss man eigentlich sagen, es sind nur bestimmte Texte, die gelesen werden, dann findet man also dort Antworten, und daher borgt man sich ein Wissen, ein symbolisches Sinnsystem, eine symbolische Sinnwelt, die in einer anderen Kultur akzeptiert ist und nützt sie für sich, aber unter Missachtung der fremden Kultur. Weil man will mit den Asiaten ja nichts zu tun haben oder nur sehr beschränkt zunächst einmal. Man kann also sagen, es ist eine Art von Anerkennung durch Missbrauch. Man anerkennt zwar diese andere Tradition, dieses andere Sinnsystem, aber man missbraucht es zugleich zur Konstruktion einer eigenen. Das heißt, der andere wird nicht anerkannt als anderer. Das findet sich in vielerlei Varianten bis heute wieder. Wenn zum Beispiel in bestimmten feministischen Reinterpretationen die Tara, das ist eine buddhistische Gottheit aus Tibet, idealisiert wird als die Inkarnation von Erleuchtung, als die Retterin und ich weiß nicht, als was alles, und als Vorbild für Frauen im Westen für einen spirituellen Weg, dann handelt es sich sehr eindeutig um eine Reinterpretation und eine Aneignung. Denn die Tara in Tibet ist zuständig für Wundertaten und zur Abwendung von körperlichen Gefahren. Aber eben, die Schutzgöttin wird zur spirituellen Wegweiserin. Fußnote, ganz falsch ist das natürlich nicht, weil man die Tara auch in der tibetisch-buddhistischen Tradition als Mutter aller Buddhas bezeichnet, also als sozusagen als Inbegriff der Weisheit. Was das jetzt genau heißt, müsste man natürlich diskutieren. Eine andere Variante ist zum Beispiel, vielleicht noch hier was anzufügen. Das heißt, in so einer Situation wird das, was die konkrete Religion ausmacht, nämlich die kulturelle Einbindung und die Motive, die Menschen dazu bringen, sich mit dieser Religion zu beschäftigen, schlicht und einfach ignoriert. Es wird nur eine ganz bestimmte Orientierung, nämlich die Orientierung nach Befreiung und Erleuchtung, akzeptiert, aber zum Beispiel in keiner Weise die Welt, die Alltagsbedürfnisse, die diese Religion traditionell in Asien befriedigt. Das gilt für alle anderen buddhistischen Traditionen genauso. Das kann ich also unschwer, könnte ich auch vorführen. Ein anderes Beispiel ist, und da sieht man einfach, wie Legitimationswissen immer noch konstruiert wird, ist die Psychologisierung der buddhistischen Meditationspraxis, die zu einer tatsächlichen Umdeutung von Grundbegriffen führt. Das ist eine Entwicklung, die vor allem im Theravada-Buddhismus-Bereich zu sehen ist, aber auch sonst, wo zwei Sachen eben festzustellen sind. Erstens, an die Stelle der Philosophie ist als Medium der Selbstreflexion und Selbstverständigung ist über weite Strecken die Psychologie getreten. Das heißt, man fragt in diesem Kontext nicht mehr nach philosophischen Kategorien, sondern man fragt nach psychologischen Kategorien. Das wiederum hat aber zur Folge, dass Grundaussagen wie die ganze Diskussion um Leerheit schon ja da in der buddhistischen Tradition plötzlich weitestgehend ignoriert werden und an die Stelle tatsächlich einfach nicht positiv mit Lebensfreude, so einfach übersetzbar Nirvana, positive Kategorien treten wie Selbstfindung, Selbstwertung etc. Nicht, dass das falsch ist grundsätzlich, aber es ist eine deutliche Akzentverschiebung. Also eine ganz deutliche Akzentverschiebung, die einfach zeigt, dass man hier bestimmte Konstellationen, die in den traditionellen buddhistischen Ländern formuliert werden, so umformuliert, dass wahrscheinlich auf lange Sicht gesehen eine Uminterpretation entsteht. Ein anderes Indiz dafür ist, dass Wiedergeburt für, nach meiner Erfahrung, vielleicht stimmt das nicht, die Idee der Wiedergeburt zu entkommen, für westliche Buddhisten fast überhaupt kein Thema ist. Für asiatische Buddhisten sehr wohl. Das ließe sich also jetzt sehr lang noch fortführen. Ja, interessant ist es natürlich, das lässt sich jetzt, glaube ich, nur noch sehr schwer hinten ankleben sozusagen, was passiert, wenn jemand aus einem metaphysischen Kontext, also aus einem Legitimationswissen, in ein anderes Legitimationswissen hineingeht und wie das dann ausgeht. Ich habe diesen Fall untersucht an dem Jesuitenpater LaSalle der Jesuit blieb, ein absolut traditionell erzogener Jesuit war, der aber sich in den Zen-Buddhismus hineinbegeben hat und innerhalb des Zen-Buddhismus dann auch eine Lehrerlaubnis bekommen hat. Wenn man seinen Weg verfolgt, das wäre aber, wie ich feststelle, ein eigener Vortrag, dann ist sehr deutlich, dass sich so zwei, drei Schritte ungefähr finden lassen in diesem Prozess, nämlich zunächst mal eine Anerkennung von Ähnlichkeiten und mit der Anerkennung von Ähnlichkeiten die Anerkennung der anderen als relevante Wissensträger. Das zweite ist, das Sehen, das Wahrnehmen von Strukturähnlichkeiten, einerseits aber die Definition oder die Feststellung von Differenzen, deutlicher von Differenzen, also ein besseres Durchdringen der Begriffe. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht es dann weiter, weil ein neotomistisch konzipierter Gottesbegriff und ein zen-buddhistisch konzipierter Begriff von Leerheit sind tatsächlich auf der Ebene der Begriffe nicht mehr zusammenzubringen. Für LaSalle war das ein Fall von eines wahrscheinlich 30-jährigen Prozesses oder 20-jährigen Prozesses, diese Begriffe auf ein erstes Mal für sich so weit zu klären und zweitens über die Praxis vermittelt und über den Dialog, in dem Fall wirklich Dialog mit anderen, und das Erlernen der buddhistischen Sprache, also heißt jetzt der Kategorien, die eine buddhistische Einteilung der Welt trifft, so weit zu kommen, dass er in der Lage war, zu verstehen, worum es da geht. Das wäre aber in der Ausführung dann eine eigene Diskussion, weil da müsste man dann sehr viel anderes, man müsste dann sagen, worum es geht, wenn man von Erleuchtung spricht und Ähnlichem. Und das führt aber jetzt einfach zu weit. Mit anderen Worten, wenn man sieht, wie sowas wirklich vor sich geht, merkt man, so chemisch rein lässt sich das auf keinen Fall darstellen. Und in dem Moment, in dem es gesellschaftliche Prozesse sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine interkulturelle Reflexion stattfindet, eine interkulturell-philosophische Reflexion stattfindet, sehr gering. Weil die jeweiligen Diskussionspartner oder die jeweiligen polylogischen Partner die Versatzstücke des jeweils anderen zu ihren Gunsten benutzen und sich ziemlich wenig darum kümmern oder nur sehr begrenzt darum kümmern, um die Meinung des anderen. Das hat sich im Buddhismus natürlich heute insofern geändert, weil heute im Unterschied zum 19. Jahrhundert buddhistische Lehrer im Westen einen hohen Rang haben. Das heißt, während die Textinterpreten des 19. Jahrhunderts auf buddhistische Lehrer die als irrelevant betrachtet haben, ist es heute umgekehrt. Buddhistische Lehrer haben eine Stellung, die zum Teil höher ist als die Textlektüre. Und eine wirklich kritische philosophische Reflexion all dieser Prozesse, denn es wäre natürlich die Frage, ob die Begriffe so einfach in europäische Begriffe zu übersetzen sind, die Frage habe ich jetzt noch gar nicht gestellt. Ich bin einfach nur bestimmten Spielweisen von Legitimations, von Prozessen, von Wissensaneignung nachgegangen. Die ist natürlich sowieso ein anderes Thema. Ja. Das war's.
Danke. Könnte das umgekehrt auch sein, dass wenn Christentum nach Asien kommt, dass das genauso nur das genommen werden will, oder nach Afrika, nur das genommen werden will, was willkommen oder angenehm ist?
Ja, was dazu passt. Was das, ja. Das passiert ja.
Passiert ja.
Das ist ja genau das Problem.
Und dann entsteht was Neues. Ist es was Neues?
Natürlich.
Ja, dann ist es. Und ist das gut?
Wie soll ich das wissen?
Ist es für die Leute gut, Frau?
Ich gehe mal davon aus, dass wenn die Leute das so wollen, dass sie wissen, was für sie gut ist. Wobei das eben kein Fall von Interkulturalität ist, nicht? Weil Interkulturalität, ein polylogisches Modell würde beinhalten, dass man sich tatsächlich mit Argumenten in einem gleichwertigen Gespräch darüber klar wird, ob das gut ist. Aber faktisch in der Rezeptionsgeschichte passiert das ja nicht.
Mir kommt vor, es ist für ein Leben ist es einfach zu viel verlangt, das geht nicht.
Nein, nein.
Und deswegen kocht man es auch nicht.
Das
ich glaube, ich könnte es in einem Leben nicht schaffen.
Ich glaube auch nicht, dass das ein Prozess ist, der mit einer. Also, wenn Sie ein historisch abgeschlossenes Projekt dieser Sorte betrachten, dann ist das die Inkulturation hebräischen Denkens in das griechische Denken. Das beginnt mit der Übersetzung der Septuaginta und mit ganz gravierenden Änderungen, die einfach dadurch passieren, dass man zum Beispiel Ruach mit Pneuma übersetzt oder Nefesh mit Psyche. Damit passieren also gravierende Veränderungen, die in der Folge zu Auswirkungen kommen, die, wenn man also das jetzt sehr überzeichnet sagen, könnte man sagen, dass diese Übersetzungen mit daran beteiligt sind, dass es im 18. 19. Jahrhundert so etwas wie Religionskritik gibt. Das ist ein bisschen jetzt übertrieben, aber es hat miteinander zu tun. Es ist nicht ganz abgekoppelt. Außerdem sind die Sachen natürlich ein bisschen komplizierter. Aber man kann an dem sehen, das ist ein Prozess, wenn das 400, 500, 600 Jahre dauert, bis das also eine, wenn man will, kann man das bis zu Thomas von Aquin sehen, diesen Prozess, und dann sind das 1000 Jahre circa, nicht? Wenn man Thomas von Aquin akzeptiert, dass eine Gestalt, die tatsächlich das griechische Denken dann wirklich mit der christlichen Tradition so verknüpft, dass das bis heute wirksam ist.
Ich wollte noch fragen, ist es aber doch nicht so, was ich schon entworfen habe, dass Soterdijk meint das zum Beispiel auch, dass das praktisch diese buddhistische Denken in Europa eine Rezeption erfährt und eine Veränderung. Es haben zum Beispiel den Goethe, die Renaissance, die gebaut worden sind, auch griechisch, also die viel besser gefallen, aber es hat sich in der Renaissance niemand vorstellen können, was die Griechen wirklich denken. Oder sie zum Beispiel ihre Tempel bemalt haben und so weiter. Nicht? Und geht nicht von Europa jetzt nach Indien diese Strömung wieder zurück? Dass also die jetzigen Religionswissenschaftler, also die buddhistischen, sich eigentlich wieder mit europäischen Begriffen ihr Wissen übernehmen. Nämlich davon das genau, was Sie gesagt haben, was die Engländer gebracht haben und dass die in den Originaltexten eigentlich ein Konstrukt gemacht haben.
Ja,
so in der Renaissance, wie wir uns mit den griechischen Texten befasst haben und wenn Sie also auch Thomas von Aquin sich ein eigenes Gedanken und eine eigene Legitimation aufgebaut haben.
Ja, der Unterschied ist nur, die alten Griechen sind tatsächlich eine Kultur, die aufgehört hat. Die buddhistischen Traditionen sind Kulturen, die gibt es immer noch. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Das heißt, man hat sozusagen einen Gesprächspartner, mit dem man theoretisch sich darüber unterhalten kann. Das tut man ja praktisch langsam, aber sicher, nicht? Das ist ein Teil des Rezeptionsprozesses. Und was ich hier nachzeichne, ist halt einfach ein Versuch mal rauszufinden, A, was passiert hier, B, wie adäquat ist das eigentlich und ist das überhaupt Philosophie? Weil für viele Leute Buddhismus per se tatsächlich für Philosophie und Philosophie als im Unterschied zum Christentum für Philosophie als Religion steht oder eine Religion, die sehr philosophisch ist oder argumentativ verfährt. Und das ist ein Konstrukt, ganz einfach, genauso wie das andere ein Konstrukt ist. Aber das Problem ist, um Ihre Frage nochmal aufzugreifen, das Problem ist ja nicht, dass das jetzt nur, das ist ja mittlerweile viel komplizierter geworden. Nicht? Es haben diese kolonialen Bewertungen, die Buddhisten, vor allem in Sri Lanka und in Japan, aber auch in Thailand, da war es einfach ein Modernisierungsprozess, dazu gebracht, Buddhismus anders zu formulieren, und zwar im Verhältnis zum Westen, je unterschiedlich. Das wiederum kam in den Westen und wurde aber dort als originaler Buddhismus aufgefasst. Das heißt, von daher kommt zum Beispiel diese ganze unsägliche Polemik mit Selbsterlösung und ähnlichem Käse. Das ist einfach etwas, was im System, wenn man das ernst nimmt, was in der buddhistischen Tradition gesagt wird über Selbst, dann hat Selbsterlösung in dieser Form, wie das hier gesagt wird, keinen Platz. Es gibt chinesische und japanische Schulen, eben die Jodo-Shinshu bzw. Rennen-Landschulen, die sowas Ähnliches haben wie einen Erlösungsbegriff in der christlichen Tradition, und es gibt den Zen-Buddhismus, der sowas Ähnliches hat wie Erlösung aus eigener Kraft, aber wenn man die Sachen mal genauer anschaut, dann stimmt das schon wieder nicht, weil dazu ganz andere Subjektbegriffe und andere Willenskonzepte etc. sind. Das heißt, es ist eine Frage auch, wie genau will ich überhaupt mich darauf einlassen, auf die Sachen, wie genau will ich die Differenzen anschauen. Und für die meisten ist es natürlich mühsam, Differenzen anzuschauen, wenn sie eigentlich was ganz anderes suchen. Weil wenn sie eigentlich fragen, wie werde ich mit meiner Angst fertig, dann sind mir die Differenzen ziemlich egal.